Herr von Arndt, vielleicht wäre es ganz gut, bevor Sie anfangen zu lesen, wenn wir kurz über Ihr Buch sprechen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach einen kleinen Eindruck haben. Das Buch ist ja schon ein bisschen älter, 2007. Da war im Grunde dieses Thema der Shooterspiele, auch wenn man jetzt so schaut, was mit jungen Menschen passieren kann oder möglicherweise passiert, wenn sie zu viel solche Sachen spielen, ganz extrem Amoklauf, Winnenden, da war es ja sehr in den Medien, in der Diskussion hier in Baden-Württemberg im Grunde noch gar nicht so akut. Wie sind Sie drauf gekommen, dass Sie das gemacht haben, damals schon? Also wenn es 2007 erschienen ist, haben Sie ja noch weiter vorher angefangen zu schreiben.
Ja, ja. Hört man mich auch? Ja. Super. das war letztendlich, durch einen Freund kam, dass der selber Computerspieler war, das mehr oder weniger professionell auch betrieben hat und der eigentlich von einem Tag auf den anderen gemerkt hat, ich bin spielsüchtig, ich muss was dagegen tun, dann in Therapie gegangen ist, ich habe ihn da mehrfach besucht und während dieser Besuche meinte er irgendwann mal, hey, das ist ein Thema, es gibt nichts, was mehr en vogue ist auf die eine oder andere Art und Weise, man müsste es mal literarisch bearbeiten. Naja, genau, also das war also der auslösende Faktor eigentlich. Das hat dann ein Weilchen gedauert. Ich habe dann versucht, Interviews zu machen mit sogenannten Pro-Gamern, also professionellen Spielern, weil es sollte auf jeden Fall ein professioneller Spieler sein, den ich da in den Mittelpunkt, ein Protagonist des Romans gemacht habe. Und das war am Anfang ein bisschen schwierig, weil die sich nicht so richtig öffnen wollten. Die dachten, naja, das ist mal wieder so eine Hackfresse aus der Presse, Entschuldigung, der uns in die Pfanne hauen möchte. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis ich ihnen erklärt habe, ich versuche das literarisch anzugehen. Und das hat, ich habe es dann irgendwann mal dahin gekriegt und das war dann sehr, sehr erhellend, was die so erzählt haben von ihrem Alltag, in Anführungszeichen, als professionelle Gamer.
Okay, und bevor Sie anfangen zu lesen, erklären Sie uns noch ganz kurz, wenn Sie so ein Thema literarisch angehen und jetzt nicht journalistisch, was ist da für Sie anders?
Also, ich bin kein Journalist, deswegen, ich kann es jetzt, glaube ich, gar nicht wirklich journalistisch erklären. Ich denke mal, als Journalist würde ich versuchen, ich kann es nicht erklären. Also wissenschaftlich würde ich wahrscheinlich versuchen, so umfassend wie möglich anzugehen, ein Thema darzustellen, von allen möglichen Seiten aus zu beleuchten. Als Literat ist für mich einfach in erster Linie mal ein psychologischer Aspekt im Mittelpunkt. Das heißt, ich wollte eine Figur zeichnen, die mich interessiert, also sowas wie ein Psychogramm zeichnen, einer Figur, die mich interessiert und wollte etwas zeigen, das bei mir persönlich im Mittelpunkt steht. Ich möchte es aber vor der Lesung gar nicht unbedingt sagen, worum es mir hauptsächlich geht. Ich kann nur sagen, es geht mir nicht um Amokläufe und schon gar nicht um die Ursache-Wirkungs-Geschichte von Games und Amokläufen. Das ist was mich überhaupt nicht interessiert hat. Aber ich möchte es auch noch nicht sagen, worum es geht. Das können wir vielleicht nachher in der Diskussion noch ein bisschen besprechen.
Okay. Dann würde ich sagen, fangen Sie einfach mal an mit der ersten Stelle, die Sie ausgewählt haben.
Okay. Ich möchte ganz kurz was dazu sagen. Also ich lese aus diesem 2007 erschienenen Buch Ego-Shooter. Ich habe zwei Stellen einfach ausgewählt. Die sind leider so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, denn ich habe nur so etwa 8 Minuten Lesung vorbereitet. Es geht, wie ich schon gesagt hatte, um einen sogenannten Pro-Gamer, also einen professionellen Spieler, der sein Geld mit Spielen verdient. Allerdings ist es, obwohl das der Titel suggerieren könnte, kein Ego-Shooter-Spieler, nicht in erster Linie mal. Spielt er zwar auch in dem Buch, aber das läuft eher nebenher. Er verdient sein Geld mit Flugsimulationen aus dem Zweiten Weltkrieg. Das funktioniert alles, wir können gern nachher noch über die Spiele reden, die da drin verarbeitet sind. Das funktioniert alles sehr, sehr gut eine Zeit lang, bis er eines Tages schwer krank wird. Mit dieser Krankheit nicht so richtig umzugehen weiß, weil er eigentlich nichts anderes kann als spielen und er beginnt dann sozusagen ein Spiel mit oder um das eigene Leben. Das Ganze ist geschrieben in so einer Art innerem Monolog oder so einer Art innerer Tagebuchaufzeichnung. Zu mir. Ich bin ECP, Electronic Cash Player. 8 Stunden Training jeden Tag, 6 Stunden spielen nachts. Wir nennen das in die Nacht gehen. Das Überleben bis zum nächsten Morgen heißt in der Nacht bleiben. Dazwischen essen, schlafen, wenig und schlecht, gegen die Tagmenschen anschlafen. Bluthochdruck und Übergewicht. Mehr Bewegung, würde mein Arzt mit bedenklich verengtem Augenbrauen-Zwischenraum gesagt haben, hätte ich ihm die Zeit dazu gelassen. 8 Stunden Training, 6 Stunden Spielen. Das Training musste in den letzten Monaten immer intensiver werden, damit ich mit den Kids mithalten kann. Ab 30 lassen die Reaktionsgeschwindigkeit und das Gespür für neue Bewegungen nach. Ich fliege. Warbirds. Im Real Life bist du ein Telefonbucheintrag, 11-stellig mit Vorwahl, unter falschem Namen, K wie Kovac, dazu Steuer-, Sozial-, Renten-, Krankenversicherungsnummer. In der Cyberworld bist du der Adler von Lil, bist du deine Kills. Je mehr Abschüsse, desto höher steigst du im Rank-Status. Manche würden töten, um an die Konfigurationen deiner Eingabegeräte zu kommen. Du hast ein klares Ziel, Top Gun zu sein. Alle Missionen, alle Maps durchzuspielen, ohne abgeschossen zu werden. Flugsimulatoren. Jeder Einsatz kostet Startgeld. 99 Euro Wochenstartgebühr. Im Gegensatz zu Glücksspielen ist hier aber auf Dauer Cash drin, wenn du gut bist. 1500 steuerfrei in einem guten Monat, wenn du wirklich gut bist und nicht irgendwelchen Amateuren ins Messer rennst. Ich bin wirklich gut. Oder besser, ich war wirklich gut. Mein Rank-Status war bei Zweitweltkriegssimulatoren schon 22 Wochen Spitze, aber die Spiele sind durch und vergraben und während ich bis vor einem halben Jahr überall top gesetzt war, bin ich nur noch Field. Jede Woche eine erfolgreiche Mission, vielleicht zwei, das ist entschieden zu wenig zum Überleben. Der Kopfschmerz, der Abszess wirft mich noch weiter zurück. Meine Geschichte beginnt eines Samstagnachts. Ich lag auf Tibors Sofa und starrte in die Glotze. Man muss dazu sagen, dieser Gamer lebt inzwischen in der Wohnung seines verstorbenen Onkels. Der hat ihm eine Eigentumswohnung überlassen und er hat in dieser Wohnung einfach nichts verändert. Also er lebt in und von den Sachen, die ihm der Onkel noch hinterlassen hat, bis zum Beefsteak und was da so im Kühlschrank liegt. Ich lag auf Tibors Sofa und starrte in die Glotze. Ich sah eine belanglose Archeo-Doku nach der anderen und hatte plötzlich das Gefühl, dass ich in einen anderen Körper gehörte. Seit Wochen hatte sich ein Irgendwas von früher in mir breit gemacht, das mich halb taub schrie, mach was, mach irgendwas mit deinem scheiß Leben. Du hast dein Studium geworfen und lebst in der Müllhalde deines toten Onkels noch 3-4 Monate und du wirst nicht nur aussehen und riechen wie er, du wirst auch ein bekacktes Karzinom entwickeln und krepieren wie er, an derselben Stelle, kaum einen halben Meter tiefer als jetzt. Was tun? Ich habe mir 3 Zigaretten gleichzeitig angezündet und 2 davon aus dem Fenster geschnippt, auf den Hof, den die Rogalski frisch gefegt hatte. Ich habe mir 3 Joghurts aus dem Kühlschrank geholt und 2 davon gemischt. Den 3. habe ich aus dem Fenster gekippt. Wie ein eingesperrtes Tier bin ich durch die Wohnung gejagt, aus einem Zimmer ins andere. Gegen 4 Uhr war ich so müde, dass ich mich gegen das Bücherregal fallen ließ. Ich starrte auf die Buchrücken. Terschanski, Iljesch, Rilke, Udet, Udet, Udet. Deutscher Kriegsflieger, 4 Buchstaben, letzter ein T. 3 braune Bücher, eines brauner als das andere. 40-jähriger Flügge gewordener Zigarrenrauch, Stockflecken, zerlesene, knisterdürre, abgegriffene Seiten. Tibor war besessen von der Fliegerei. Er hat mich alle paar Monate zu einer Flugschau mitgenommen. Vielleicht hätte er es noch öfter getan, wenn nicht Mutter dagegen gewesen wäre, ich nicht zu pubertieren begonnen hätte und endgültig aus dem blauen Samtanzug herausgewachsen wäre, den ich zu jedem fliegerischen Großereignis tragen musste. Udet. Das 1. Buch las ich von hinten nach vorn, abschnitts dann kapitelweise. Ich las bis 9 Uhr, kochte mir starken Kaffee, las bis 12 Uhr, kippte 2 starke Kopfschmerztabletten in Merlot aufgelöst und zog vor dem sonntäglichen Ladenschluss los, mir einen Joystick und den besten Erstweltkriegsflugsimulator zu besorgen, der auf meinem PC lief. Ich spielte 3 Tage in Folge. Danach hatte ich alle Missionen durchgespielt und nicht einen einzigen Vogel wieder runtergebracht. Ein bescheidener Anfang. Ich verstand zu wenig von der Theorie, also begann ich nochmal mit Udet, las jedes Buch 3 Mal, um anschließend zu Bubi Hartmann, Richthofen, Immelmann und Rickenbacker zu kommen. Ich besorgte mir das ganze literarische Fliegerei-Arsenal aus einer obskuren privaten Leihbücherei im Ostend, die tagelang geschlossen hatte, dann wie aus heiterem Himmel den grauen Rollladen öffnete und die Sicht freigab auf ein unvorstellbar vollgestopftes Magazin Traut altdeutscher Lanzerschriften. Außer mir war nie ein Kunde in dem Laden, dafür jedes Mal ein anderer Rentner hinter der Theke. Bald roch es nach Malz, bald nach Zichorienkaffee, dann wieder nach den Innereien aus Tibors Küchenschrank, die ich in Kürze mitsamt Schrank entsorgen sollte. Die monatliche Entleihgebühr betrug 3 Euro pro Buch.
Ich bot allen großbebrillten Altnazis, die den Laden wechselweise zu leiten schienen, an, die für mich interessanten Bücher abzukaufen, erst für 10, dann für 20, schließlich für 40 Euro das Stück. Als sie sich der Reihe nach geweigert hatten, vielleicht aus Angst davor, ihre einzige Milchkuh zu verlieren, entlieh ich alles in Frage Stehende, vergrub einen 20-Euro-Schein in einem Bildband über die Waffen-SS und kam nie wieder. Diese Fachliteratur hat mich mit Flugstrategien versorgt. Schon nach kurzer Zeit war ich jedem Computergegner, der stets in die gleiche Richtung abdreht, sobald Gefahr im Verzug ist, überlegen. Es musste als ein Forum her. Reale Gegner hinter dem Stick, die unvorhersehbare Manöver fliegen, der Kampf Mann gegen Mann. Um vor Überraschungen, die mich den ganzen Wochengewinn kosteten, sicherer zu sein, begann ich Profile meiner Gegner anzulegen, ihre Stärken, ihre Schwächen, Treffsicherheit und Flugtechnik. Sind sie feige Sniper oder Nahkämpfer wie ich? Von jedem interessanten Nick, der mir begegnete, fertigte ich einen Steckbrief an, den ich in Augenhöhe an die Wand neben den PC pinnte. Erst musste Tibor Sets Kasten weichen, dann die Zinnsoldatensammlung, die Impressionisten-Repros, schließlich auch das Bücherboard. Udet musste ich nicht mehr in Augenhöhe haben. Wir waren bereits auf Augenhöhe. Er war Teil meiner Turns geworden, jedes Mal, wenn ich in die Nacht ging. Reizüberflutung pur. Natürlich bin ich wie jeder Anfänger, der sich für den größten Held auf die hohen Prämien losgegangen. Jagdbubi Hartmann. Ich habe 4 Tage in Folge nicht geschlafen. Im Supermarkt schoss eine Ravioli-Dose aus 5 Uhr auf mich zu und nach meinem Versuch, Richtung Erbsendosenstapel abzudrehen, der Filialleiter. Seitdem meide ich die Himmelfahrtkommandos und die Einkaufsmeilen. Mit Kaya Spring Shopping habe ich einen Liefervertrag, Versorgung unter Freunden. Ich habe ihn davon überzeugen können, sich zu vernetzen. Ich kann während des Trainings die Bestellung mailen und er hat etwas schriftlich, weil es mündlich mit dem Deutschen eben nicht so hat. Ich spiele. Ich habe ein favorisiertes Bring-Shopping. Ich habe eine Telefonrechnung, aber kein Telefon. Ansonsten finde ich in dieser Gesellschaft nicht statt. Ich spiele. Und noch eine zweite Stelle, ein bisschen weiter hinten im Buch, wo er anfängt, so ein bisschen zu resonieren über seine Arbeit mit dem PC. Zurück an den PC. Die Arbeit mit ihm ist keine Droge. Sie ist das Leben, ein eigenes Leben. Sie führt sich dir zu, führt dich dir zu. Sie zieht dich in sich, saugt dich auf wie das Wasser, aus dem du zu fast 100% bestehst. Du bist mehr, als du bist. Du bist plus X. Und ohne jeden sozialromantischen Schnickschnack, den man uns aus den Fernsehstudios und Filmproduktionsfirmen Tag für Tag serviert. Ich behaupte, dass die Prähistorie erst in den 90er Jahren aufgehört hat. Erst seitdem nehmen wir unsere Beziehungen für das, was sie sind. Kaya Spring Shopping, 7 Euro zwischen Tür und Angel, bei ungewöhnlich erfolgreichem Geschäftsabschluss auch mal einen Wodka im Stehen. Alles davor war Kletten, Kauern nahe schwach beheizter Herdstellen, kein Fortschritt seit der Altsteinzeit. Irgendwann hat mir Juri, mein Flügelmann, eine Art Manifest geschickt, das in unseren Foren kursierte. Darin stand zu lesen: alles gedacht, alles gesagt, alles getan, alles entdeckt, alle Überzeugungen ausgemerzt, alle Utopien ausgeträumt, mit allem auf und alle Banken abgeräumt, alle Biere getrunken, auch alle Schnäpse. Ego-Shooter. Wir sind die, die rausgeschickt wurden und die man dann hat im Regen stehen lassen. Wir sind die, die alle Stühle besetzt vorgefunden haben von breiten Ärschen, alle Eingänge verstopft, alle Durchgänge versperrt. Wir sind die Generation, die dazu da ist, die Bevölkerungspyramide harmonisch zu gestalten. Eine Generation, die nicht hätte sein sollen. Brauchen kann uns keiner. Chancen hat man uns keine gegeben. Diese Gesellschaft leistet sich eine Generation rausgeschickt und anschließend im Regen stehen gelassen. Sie ist nicht bereit, dafür zu bezahlen. Doch wer Mist baut, muss auch dafür bezahlen, eines schönen Tages. Und eines schönen Tages werden wir, eine Generation von Ego-Shootern, die ihre Energie nicht mehr vor dem Screen behalten können, diese Straßen bevölkern und alles neu denken, alles neu schießen, alle Eingänge freischießen und alle Durchgänge. Wir sind exzellente Schützen. Wir sind bereit. Wir sind. Aber genau dieses Wir, das gibt es ja nicht mehr. Wir zu sagen, ist ein reiner Atavismus in dieser Sozialordnung. Aber das hier, Unser Leben ist das Gegenteil von Atavismus. Das ist die Avantgarde verdammt nah an der Genmanipulation. Wir, auch wenn es dieses Wir nicht mehr gibt, wir halten sie aus, eure verzweifelten Sprünge aus der Realität in den Intelligenzkrebs, in die Sozialromantik, in das Glücksgemetzel und den Familienkitsch, mitsamt den perfide glücklichen Kindheiten, diesen Stereotypen einfältiger Erlebniswelten, verlogen, schleimig, Amerika-esk. Aus Angst davor, euch zu konfrontieren mit der Scheiße, die ihr seid, wir halten es aus. Und wir halten sogar eure Fahnenfluchten mit aus, weil wir die Zurückgelassenen sind und die Alleingelassenen und uns gar nichts übrig bleibt, als es auszuhalten. Dankeschön.